Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen zum Journal vor Mitternacht. Das Coronavirus reist gerne, so viel steht fest. Und seinetwegen können viele Menschen nur noch mit Einschränkungen reisen. Darunter leidet nicht nur der Tourismus. Jetzt wird auch noch die weltweit größte Tourismusmesse abgesagt, die ITB in Berlin. Was der Krisenstab der Bundesregierung noch beschlossen hat für Reisende und Eventfreudige, das sagt uns unser Korrespondent gleich. Außerdem, in Syrien sind türkische Soldaten getötet worden. Der Kampf um Idlib eskaliert damit weiter. Der Sicherheitsrat berät über die Lage. Hat die Türkei sich endgültig verzockt? Und wie kann Europa den Geflüchteten in Nordsyrien jetzt helfen? Darum geht es dann gleich im Gespräch mit Christian Brakel, dem Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Israel, in Istanbul. Und was die Kommentatoren in den Zeitungen von morgen über diese Themen denken, das sagen wir Ihnen um kurz vor Mitternacht hier in der Presseschau. Die Türkei hat laut gewarnt davor, dass die Situation im Kampf um Idlib eskalieren wird. Und nun ist ausgerechnet sie von dieser Eskalation überrascht worden. Denn in der vergangenen Nacht sind mindestens 33 türkische Soldaten durch Luftangriffe getötet worden. Dort gilt ja eigentlich eine Waffenruhe. Allerdings war das syrische Militär mit russischer Unterstützung weiter vorgerückt in Richtung Türkei, die ja größtenteils islamistische Rebellen unterstützt. Was bislang bekannt ist über diesen Angriff auf türkische Soldaten, das fasst Björn Blaschke zusammen.
Über den Schlagabtausch zwischen Syrien und der Türkei gibt es viele Worte, aber wenig Informationen. Aus Ankara heißt es, mehr als 30 türkische Soldaten seien bei den Attacken der syrischen Regierungsseite umgekommen. Stationiert waren die türkischen Soldaten in der syrischen Provinz Idlib im Zuge einer russisch-türkischen Übereinkunft. Die sieht vor, dass 12 türkische Beobachtungsposten eine eigentlich geltende Feuerpause überwachen sollen. Möglich seien die syrischen Angriffe jetzt aber nur gewesen, weil Russland als Verbündeter der Führung in Damaskus den syrischen Streitkräften gegen die Türkei beistehe, sagt zumindest Fayez al-Asmar, der zur oppositionellen Freien Syrischen Armee gehört, dem Sender al-Hadath. Die Genauigkeit der Schläge lässt das vermuten, dass das Assad-Regime und seine abgehalfterte Luftwaffe die Angriffe schnell fliegen konnten. Nach dem ersten Luftangriff kehrten die Flugzeuge wieder zurück und bombardierten die umliegenden Häuser. Das syrische Fernsehen strahlt die übliche Propaganda aus, Lobeshymnen auf die ruhmreiche syrische arabische Armee. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldet, ursprünglich seien Stellungen von Terroristen das Ziel der Streitkräfte von Präsident Bashar al-Assad gewesen. Wobei Assad jeden, der gegen ihn ist, als Terrorist bezeichnet. Zwischen diesen Terroristen seien jedenfalls auch Angehörige der türkischen Streitkräfte gewesen. Zusammen waren sie laut syrischen Medien gegen die Regierungskräfte vorgegangen und dann auch gemeinsam mit ihnen von der Regierungsseite bombardiert worden. Über den darauffolgenden türkischen Gegenangriff und Opfer auf Seiten der Assad-Einheiten kein Wort. Aber es gibt Meldungen dazu von Rami Abdurrahman, von der in London ansässigen oppositionellen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Syrien. Was jetzt in Idlib geschah, 16 Soldaten der Regimeinheiten wurden getötet, nachdem die mehr als 30 türkischen Soldaten getötet worden waren, mit direkten Schlägen nach Mitternacht. Fast 1 Million Syrer sollen mittlerweile an der Grenze zur Türkei sein, auf der Flucht vor den Auseinandersetzungen. Dennoch, im syrischen Fernsehen unterstützen Experten wie dieser Generalleutnant AD das Vorgehen der Führung in Damaskus und machen noch einmal klar, worum es Assad geht. Das gesamte syrische Staatsterritorium wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Der gestrige Schlag bestätigt, dass die von Russland unterstützte nationale Entscheidung unumkehrbar ist. Das gesamte syrische Territorium soll wieder unter die Kontrolle von Damaskus kommen. Die Terrorgruppen wie Haret Tahrir al-Sham oder andere mit Al-Qaida verbundene Gruppen sind am Ende. Die Position von Präsident Erdogan ist nicht beneidenswert. Die Amerikaner stehen ihm nur mit Worten bei. Wohl eine Anspielung darauf, dass die NATO im Zuge einer Dringlichkeitssitzung ihre Solidarität mit Ankara bekräftigte.
Und die USA prüfen nun, wie sie die Türkei unterstützen können nach dem Angriff auf die Soldaten. Der UN-Generalsekretär sieht eine Waffenruhe derzeit kritisch, Björn Blaschke berichtete. Wenn ihr uns nicht helft, dann schicken wir euch Millionen Geflüchtete nach Europa. So droht die Türkei ja immer wieder, auch jetzt wieder. Und heute sind tatsächlich einige Geflüchtete in der Türkei an die griechische Grenze gelaufen, weil sie Gerüchte gehört hatten über eine Grenzöffnung. Allerdings haben die Griechen dort keine Geflüchteten ins Land gelassen. Die Türkei hat sich unterdessen mit den NATO-Partnern getroffen. Und wie die sich heute zur Türkei positioniert haben im Krieg um Syrien, das hat Bettina Klein beobachtet.
Es war das fünfte Mal, dass die Türkei eine Sondersitzung der NATO nach Artikel 4 beantragt hat. Ein weiteres Mal mit direktem Bezug zum Syrien-Konflikt. Artikel 4 sieht eine Konsultation im Nordatlantikrat vor, wenn ein Land die Unversehrtheit des eigenen Gebietes, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit bedroht sieht. Die Schwelle liegt hier also deutlich niedriger und ist nicht zu verwechseln mit Artikel 5 des NATO-Vertrages, durch den der Bündnisfall ausgelöst werden kann. Der Türkei ging es offenkundig jetzt vor allem um Solidarität im Bündnis. Die hat es bekommen, wie NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach der Sitzung erklärte.
Allies offer their deepest condolences for the death of Turkish soldiers in last night's bombing in Idlib and express their full solidarity with Turkey.
Tief empfundenes Beileid für den Tod türkischer Soldaten durch die Bombardierung in Idlib und volle Solidarität aller Verbündeter. Von der Forderung nach einer Luftverbotszone war nicht mehr die Rede. Die NATO verurteilt die, wie es hieß, fortgesetzten willkürlichen Angriffe des syrischen Regimes und Russlands. Die Stoltenberg dazu aufrief, die Angriffe zu stoppen, internationales Recht zu respektieren und die Bemühungen der UNO für eine friedliche Lösung zu unterstützen.
Turkey is a valued NATO ally.
Die Türkei ist ein geschätzter NATO-Partner, derjenige, der am meisten vom schrecklichen Konflikt in Syrien betroffen ist, die meisten Terroranschläge zu ertragen hatte und Millionen Flüchtlinge beherbergt. Die NATO unterstützt die Türkei seit längerem mit Luftabwehr und mit AWACS-Aufklärung auf türkischem Territorium. Darauf wies der NATO-Generalsekretär heute noch einmal hin. Unter dem Strich also politische und praktische Unterstützung für die Türkei, so betonte Stoltenberg. Die Verbündeten würden sich auch anschauen, was sie noch weiter tun könnten. Einen Bündnisfall sehen die NATO-Staaten ohnehin nicht gegeben. Die Angriffe auf türkische Truppen fanden schließlich nicht auf türkischem Territorium statt. Ohnehin hatten alle NATO-Partner das eigenmächtige Vorgehen der Türkei in Syrien kritisiert. Die potenzielle Gefahr lag auf der Hand, das Bündnis könnte auf diese Weise in einen Konflikt mit Russland hineingezogen werden. Das Bedürfnis, sich dort weiter einzubringen, dürfte sich demzufolge in Grenzen halten. Dennoch war die Sitzung heute auch ein Hinweis darauf, dass die Türkei bei allem Konfliktstoff sich wie vermutet wohl nicht so schnell von der NATO ab- und Russland zuwenden wird. Aus ureigensten strategischen Gründen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell reagierte zuvor ebenfalls und sprach am Morgen von der Gefahr, in eine große internationale militärische Konfrontation hineinzurutschen. Nach einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister schrieb Borrell später, er habe die Zusage erhalten, dass die Türkei sich weiterhin an das Flüchtlingsabkommen mit der EU halten will. Der liberale Europaabgeordnete Guy Verhofstadt drückte es deutlicher aus. Sinngemäß, wir erleben jetzt das Ergebnis europäischer Untätigkeit in unserer eigenen Nachbarschaft.
Mindestens 33 türkische Soldaten sind bei diesem Luftangriff in Nordsyrien getötet worden und die Türkei hat sich mit der NATO beraten und droht der EU damit, Geflüchtete Richtung Europa zu schicken. Und zur Stunde setzt sich auch der UN-Sicherheitsrat mit der eskalierenden Situation in der Region Idlib auseinander. Darüber kann ich sprechen mit Christian Brakel, der die Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul leitet. Guten Abend.
Guten Abend.
Hat die Türkei sich verzockt?
Ja und nein. Also natürlich ist das, was die Türkei da in Syrien versucht zu halten, was sie erreichen möchte, ist vermutlich unerreichbar. Also sie wird diesen Konflikt militärisch nicht mehr wenden können. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass sie sich nicht allein aus eigener Kraft in diese Misere hineinmanövriert hat. Es ist auch das Ergebnis einfach eines kompletten Versagens des Westens, Europas, der USA in den letzten 9 Jahren in Syrien.
Und warum würden Sie sagen, ist Erdogan dann trotzdem volles Risiko gegangen, wenn schon klar war, dass der Westen da auch nicht hilft und das eben eine Situation des Versagens ist?
Also da mag es verschiedene Gründe für geben, was jetzt seine persönlichen sind, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, ein ganz wichtiger ist, und das wird auch, glaube ich, in Deutschland und in Europa zu wenig gesehen, wenn die syrische Armee, das Regime mit den Russen zusammen wirklich diese Idlib-Enklave aufrollt, entsteht ein echtes Sicherheitsrisiko für die Türkei. Also ganz unabhängig davon, man muss nicht die Politik von Präsident Erdogan gutheißen, ich tue das auch nicht, aber natürlich ist es jetzt schon so, dass sich bis zu 1 Million Menschen auf der Flucht innerhalb von Nordsyrien befinden. Sehr viele Menschen befinden sich direkt an den Grenzabsperrungen zur Türkei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn der Druck dort zunimmt, diese Leute auch versuchen werden, in die Türkei zu gelangen, was ihnen, glaube ich, auch niemand verdenken kann, das stellt die Türkei für ein echtes Problem. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch die Frage, was allgemein mit dem ganzen Gebiet im Norden von Syrien, also das ja direkt an der Grenze ist, weiter passieren wird. Die Türkei hat sehr viele unterschiedliche Sicherheitsinteressen, aber dass das Regime wieder die volle Kontrolle übernimmt, das ist auch nicht im Interesse der Türkei.
Bleiben wir ganz kurz bei dem ersten Punkt, den Sie genannt haben, dass die vielen Flüchtlinge zu einem Sicherheitsrisiko für die Türkei werden könnten. Inwiefern? Die Türkei hat doch schon mehr als 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen.
Also die Zahl bewegt sich inzwischen sogar Richtung 4 Millionen. Also ich glaube, die offizielle Zahl ist, glaube ich, ungefähr bei 3,6 Millionen. Man geht davon dann noch aus, dass es sehr viele unregistrierte Personen gibt, gerade Leute, die nicht aus Syrien kommen, sondern aus Afghanistan, Pakistan, im Iran. Und diese große Menge an Menschen hat die Türkei, die ja selber in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage ist, politisch hier sehr stark in die Krise gebracht. Also wenn Sie sich erinnern, es gab diese Bürgermeisterwahl in Istanbul im letzten Jahr, die AKP von Präsident Erdogan ja verloren hat. Und dafür gab es 2 große Gründe. Einmal die Wirtschaftskrise und das zweite eben die vielen Geflüchteten. Gerade jetzt, wo es den Menschen schlechter geht, nicht nur, dass natürlich der Rassismus, die Fremdenfeindlichkeit zunimmt, sondern man muss natürlich auch sagen, die Türkei als immer noch ein, wenn auch aufstrebendes Schwellenland, hat nicht das wirtschaftliche Potenzial, um all diese Menschen zu integrieren.
Hunderttausende, das haben Sie jetzt gerade schon gesagt, überleben quasi gerade nur an der Grenze zur Türkei auf der syrischen Seite. Jetzt hat der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter vorgeschlagen, dass die Türkei doch ungefähr 1 Million Flüchtlinge ins Land lassen soll, also auf die türkische Seite. Und die EU würde dann vor Ort helfen, diese Flüchtlinge zu versorgen. Was denken Sie, würde die Türkei sich jemals darauf einlassen?
Also es kann natürlich der Moment kommen, wo es keine andere Option mehr gibt. Aber die bevorzugte Variante von Ankara ist es auch, diese Menschen nicht ins Land zu lassen. Ich habe gerade den einen Punkt angesprochen. Der andere Punkt ist natürlich, es befinden sich, das wissen wir auch, in dieser Idlib-Enklave durchaus Leute, die dschihadistischen Gruppierungen angehören, Menschen, die eben in den letzten Jahren sehr entschieden gegen das Regime gekämpft haben und die auch bewaffnet sind und auch durchaus nicht ungefährlich unter Umständen für den türkischen Staat. Die möchte man natürlich auf keinen Fall im Land haben. Und das muss man auch sagen, sehr misstrauisch geworden, was die Zusagen von Europa angeht. Also es gibt ja den EU-Türkei-Pakt über 6 Milliarden Euro. Die Türken haben immer wieder beklagt, dass die Auszahlung der Hilfen nur sehr stockend stattfinden. Das liegt, das sagt die EU, durchaus auch an der türkischen Seite. Es liegt auch an der EU-Bürokratie. Aber ich glaube, dass man sich darauf einlässt zu sagen, naja, dann werden die Europäer schon dafür zahlen. Das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Eher wahrscheinlich kommt mir vor, wenn Europa sagen würde, wir sind bereit, oder zumindest einige europäische Länder, wie vielleicht Deutschland, Frankreich, Italien sagen würden, wir sind bereit, eine erhöhte Zahl von Menschen aus diesem Gebiet aufzunehmen, vor allen Dingen natürlich Frauen und Kinder, beziehungsweise Leute, von denen wir sicherstellen können, dass sie kein Sicherheitsrisiko darstellen.
Und was ist mit dem Plan, die Menschen auf der syrischen Seite in einer Sicherheitszone zu versorgen, so wie das die USA und die Türkei erfordern?
Also das ist eine Forderung der Türkei, die auch schon sehr viele Jahre alt ist. Und man muss im Nachhinein sagen, also das gibt es schon seit 2012. Wenn man das wahrscheinlich damals umgesetzt hätte, hätte das wahrscheinlich Sinn gemacht. Jetzt wird das große Problem sein, diese Sicherheitszone einzurichten. Das geht eigentlich nicht ohne die russische Zustimmung oder aber mit massivem militärischen Druck.
Und auch die syrische Zustimmung. Also Syrien lehnt das ja auch ab, diese Sicherheitszone.
Ja gut, ganz unabhängig jetzt natürlich davon, dass das völkerrechtlich richtig wäre, wenn die Syrer zustimmen würden, muss man ja auch sagen, die von einer Integrität des syrischen Territoriums kann ja nun, glaube ich, nach 9 Jahren Krieg und nachdem da jede Armee einmal durchgezogen ist, nicht mehr die Rede sein. Und ich glaube, man kann natürlich auch im Sinne von Responsibility to Protect durchaus sagen, dass das Regime, was für einen Großteil dieser ja, getöteten Menschen verantwortlich ist in seinem Land, vielleicht auch nicht das Mitspracherecht darüber bekommen sollte. Aber im Prinzip müssen sie das militärisch durchsetzen und sie müssen es eben zumindest diplomatisch, gegebenenfalls auch militärisch gegen Russland durchsetzen. Ich glaube, das will kein EU-Mitgliedstaat.
Mhm. Dann lassen Sie uns auf das Verhältnis, auf das Militärische auch schauen von Russland und der Türkei. Die hatten sich ja 2018 auf eine Art Waffenstillstand geeinigt. Das bröckelte dann recht schnell, dieses Abkommen. Jetzt wollen sich Putin und Erdogan in der kommenden Woche in Moskau wieder treffen. Können Türkei und Russland gemeinsam Syrien noch befrieden oder ist es dafür schon viel zu spät?
Also ich glaube, befrieden ist in diesem Sinne ein sehr schwieriger Ausdruck, denn das natürlich, was den Russen vorschwebt, zusammen mit dem Regime, ist ein Ende der Kampfhandlungen. Es ist nicht unbedingt ein Frieden in unserem Sinne, also wo es wirklich darum geht, die Menschen irgendwie zu versöhnen und da wieder einen Staat ans Laufen zu bringen, sondern es ist so eine Tschetschenien-Lösung, wo dann eben so eine Art Friedhofsruhe herrscht. Die Türkei hat nochmal ganz eigene Interessen, die vor allen Dingen irgendwie darauf hinauslaufen, dass sie da ein Mitspracherecht hat, dass sie gerade verhindern kann, dass die PKK sich da weiter ausbreitet. Aber im Prinzip ist sie der Juniorpartner in diesen Gesprächen und die Russen machen das, glaube ich, auch sehr deutlich. Also da sitzen nicht zwei Partner am Verhandlungstisch, die das gleichberechtigt entscheiden, sondern, und das merken die Türken ja gerade auch, sie können halt nur versuchen, ihre Interessen eben durchaus handfest geltend zu machen, wie sie das versuchen. Aber im Prinzip ist das Interesse des Assad-Regimes und auch der Russen, dass Bashar al-Assad kurz über lang die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet wiedererlangt. Das bedeutet, alles, was jetzt ausgehandelt wird, das wird ähnlich wie das Abkommen irgendwie damals von Sotschi 2018, das wird nur eine temporäre Lösung sein. Und das ist, glaube ich, auch das große Dilemma mit Idlib. Niemand weiß richtig, wie er das lösen soll. Selbst wenn man die Türkei jetzt sehr massiv unterstützen würde, dann wird das nur eine Lösung auf Zeit sein, keine für immer.
So die Einschätzung von Christian Brakel, der die Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul leitet. Wir haben gesprochen über die Eskalation in Idlib und die Lage der Flüchtlinge in Nordsyrien. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Zur Reisemesse Reisen nach Berlin. Das wollten Zehntausende ab dem 4. März tun. Allerdings wird daraus nichts. Die internationale Tourismusbörse wurde nämlich vor wenigen Stunden abgesagt, aus Sorge vor dem Coronavirus. Und was der Krisenstab der Bundesregierung noch entschieden hat, das beobachtet Michael Watzke für uns. Herr Watzke, wie haben die Verantwortlichen denn die Absage heute Abend begründet?
Sie haben gesagt, dass Sie die Auflagen des Gesundheitsamtes Berlin-Charlottenburg nicht erfüllen können, denn dort hatte man den Veranstaltern aufgetragen, dass man alle Teilnehmer befragt, ob sie aus Risikogebieten kommen. Risikogebiete sind China, sind aber auch Südkorea, Japan, auch Italien. Das haben die Veranstalter gesagt, können sie nicht gewährleisten. Und der Krisenstab der Bundesregierung hatte in einem Bulletin zu Veranstaltungen und der Risikoabwägung dazu gesagt, auf Messen, Kongressen oder größeren Veranstaltungen ist die Möglichkeit der Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen extrem schwierig und es kann unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung auf viele Personen kommen. Genau das hat man bei der ITB befürchtet und deshalb hat man auf Seiten der Veranstalter die Veranstaltung abgesagt.
Und was heißt das jetzt für andere Veranstaltungen? Also werden die alle auch abgesagt?
Das ist nicht so ganz einfach zu sagen, hängt von den Bundesländern, teilweise von den Kommunen ab, denn das ist Sache der Bundesländer. In Bayern beispielsweise hat die Gesundheitsministerin Melanie Hummel heute gesagt, dass man so einen Mittelweg geht, dass man bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern darauf schaut, dass die Veranstalter Teilnehmer aus Risikogebieten möglichst ausladen. In anderen Bundesländern will man wohl restriktiver vorgehen. Die Kanzlerin hat sich da heute zu Wort gemeldet und gesagt, sie plädiert für Maß und Mitte, nicht jede Veranstaltung solle abgesagt werden, wie das beispielsweise in der Schweiz der Fall ist. Aber am Ende ist es tatsächlich eine Entscheidung der Behörden oder der Veranstalter vor Ort.
Der Krisenstab der Bundesregierung hat ja lange beraten. Was wollen die denn noch machen? Was wurde entschieden heute Abend?
Also eine wichtige Maßnahme dieses Krisenstabs ist, dass bei Einreisen nach Deutschland beispielsweise mit Bussen, mit Autos, eben nicht nur an Flughäfen und Seehäfen, sondern eben auch bei Bahn- und Auto- und Busreisenden verlangt wird, dass Menschen aus Risikogebieten ihre persönlichen Daten hinterlassen, auch wie sie zu erreichen sind und eine Darstellung ihres Gesundheitszustandes beziehungsweise wo sie sich aufgehalten haben. Das wird nicht ganz einfach sein, das durchzuführen, denn die Zahl der Einreisenden In Deutschland ist natürlich sehr, sehr hoch, aber das ist eine Empfehlung des Krisenstabes. In Bayern beispielsweise wird das am Wochenende sehr, sehr wichtig, denn es wird viele Urlaubsheimkehrer aus dem Faschingsurlaub geben, die dann von Italien herkommen. Und da hat der bayerische Innenminister schon gesagt, dass an den Grenzen, beispielsweise an Autobahnraststätten, verstärkt informiert werden solle, mit Flugblättern auch und natürlich auch im Internet und über Medien, damit die Gefahr einer Ansteckung bzw. Übertragung des Coronavirus möglichst gering gehalten werden soll.
Dann schauen wir auf die aktuellen Krankenzahlen. Wie viele bestätigte Fälle gibt es denn jetzt in ganz Deutschland?
Das genau zu beziffern ist gar nicht so einfach. Das Robert-Koch-Institut hat eigentlich so eine Seite, auf der die genaue Zahl angegeben wird. Aber dort ist die letzte Zahl schon wieder 13 Stunden alt und wird mit 53 bestätigten Corona-Fällen angegeben. Das kann schon nicht mehr stimmen, denn zwischenzeitlich ist allein in NRW sind mindestens 10 Infizierte hinzugekommen, in anderen Bundesländern auch. Ich schätze, dass die Zahl irgendwo zwischen 65 und 70 liegt, und Experten gehen davon aus, dass sie in den nächsten Tagen noch deutlich steigen wird.
Und was raten Experten, wie man sich selbst am besten schützt?
Kurz gesagt, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Das höre ich immer wieder von allen Experten, auch beim Robert-Koch-Institut. Schutzmasken vorm Gesicht sind gar nicht wichtig. Auch nicht Desinfektionsmittel sind zwingend vorgeschrieben. Die kriegt man auch in Geschäften mittlerweile wirklich sehr, sehr schlecht. Sind vielerorts ausverkauft, jedenfalls hier in München war das mein Eindruck. Aber Hände waschen ist wichtig. Niesetikette, dieses schöne Wort. Also das heißt nicht einfach in den Raum hinein niesen, sondern möglichst in die Armbeuge. Taschentücher verwenden und mit den Fingern nicht im Gesicht und vor allen Dingen nicht im Mund herum fuhrwerken. Das sind wichtige Ratschläge. Wenn die alle einhalten, so heißt es von Fachleuten, dann sei schon viel gewonnen. Das Virus wird sich wohl in Deutschland nicht völlig eindämmen lassen, aber es geht den Experten vor allen Dingen darum, Zeit zu gewinnen und zu verhindern, dass es sich sehr schnell ausbreitet. Das ist das große Ziel derzeit.
Der Krisenstab des Bundes hat die ITB in Berlin abgesagt und hat zusätzliche Krisenleitlinien festgelegt zum Coronavirus. Michael Watzke war das mit Einschätzungen live. Besten Dank dafür. Und ein Patient ist definitiv die Wirtschaft, denn die leidet schon schwer unter dem Coronavirus. Erste Symptome sind unter anderem, dass internationale Lieferketten unterbrochen sind. Aber auch abgesagte Veranstaltungen sind ein großes Problem. Warum, sagt Mischa Erhardt.
Nach der internationalen Mobilfunkmesse in Barcelona fällt nun auch der Genfer Autosalon aus. Das haben die Veranstalter heute bekannt gegeben. Das Coronavirus vereitelt also zunehmend Großveranstaltungen wie Messen. Das wiederum wirkt sich etwa bei einem Rückversicherer wie der Münchner Rück, neudeutsch Munich Re, aus. Die Ausfallversicherungen für solche Großveranstaltungen wegen erzwungener Absagen aufgrund von Masseninfektionen summieren sich bei dem DAX-Konzern auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Das Coronavirus wird sich also in die Bilanzen vieler Unternehmen schreiben, und es lähmt zunehmend die Wirtschaft. Dabei ist die Autobranche wieder einmal in besonderem Maße betroffen. Der Grund? China ist zugleich wichtigster Exportmarkt für die deutschen Autobauer und auch ein wichtiger Lieferant von Autoteilen für die hiesige Produktion.
Das wird sicherlich spürbare Einflüsse haben. Wir haben in China jetzt erste Reaktionen natürlich auf den Absatz, aber auch auf die Frage von Produktion. Das wird in Deutschland und in den Lieferketten ankommen,
befürchtet Hildegard Müller, die Chefin des Deutschen Automobilindustrieverbandes VDA. Lieferketten heißt das Stichwort, bei dem in diesen Tagen vielerorts Alarmglocken schrillen. Denn stockt die Produktion etwa in Teilen Chinas, kommen Vorprodukte in anderen Ländern nicht mehr an, die für die dortige Produktion notwendig sind. Viele Unternehmen sehen deswegen Probleme auf sich zukommen. Der Chemiekonzern Bayer etwa gesteht eine gewisse Abhängigkeit von Vorprodukten aus China ein. Auch die Deutsche Post, DHL, als weltumspannender Logistikkonzern, hat ihre Gewinnprognose für dieses Jahr unter Vorbehalt gestellt. Der Flughafenbetreiber Fraport und die Lufthansa wollen mit Sparmaßnahmen wie einem allgemeinen Stopp von Neueinstellungen gegensteuern. Richtig auswirken aber werden sich die wirtschaftlichen Folgen des Virus vielerorts erst verzögert, meint Hendrik Leber. Er ist Chef und Fondsmanager der Vermögensverwaltung Akatis.
Wir haben ja diese langen Lieferzeiten, das heißt, dass wir die Hauptauswirkungen wahrscheinlich erst im zweiten Quartal sehen. Also was wir im Moment erleben natürlich, sind die Flugbuchungen, die ausbleiben, die Hotelbuchungen, die ausbleiben. Aber wenn hier in Deutschland Medikamente nicht gefertigt werden können, weil die Rohstoffe aus China nicht kommen, das wird wahrscheinlich erst im zweiten Quartal in der Volkswirtschaft aufschlagen.
Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA betrachtet das Coronavirus als einen zeitweiligen, aber in seinen Auswirkungen kaum kalkulierbaren Belastungsfaktor. Die Bundesbank rechnet damit, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland etwas geringer ausfallen wird in diesem Jahr als noch im Dezember erwartet. Und einige Volkswirte rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft zumindest im ersten Halbjahr in eine Rezession rutschen könnte. Hendrik Leber geht darüber hinaus davon aus, dass die weltweite Epidemie auch Folgen haben wird für den globalen Welthandel in der Zeit nach Corona.
Ich glaube, wir sehen eine Auswirkung, die größer ist als die Handelskriege. Denn wahrscheinlich werden wir drei große Produktionsbereiche haben, die Europäer für sich im Kontinent produzieren, die Asiaten für sich und die Amerikaner. Und das, was wir als selbstverständlich hingenommen haben, dass nämlich jeder an jeden liefert weltweit und just in time, das ist wahrscheinlich vorbei mit diesem Virus.
Jedenfalls beraten und beobachten die zuständigen Bundesministerien fortwährend die aktuelle Lage, um das Virus unter Kontrolle zu kriegen. Dabei hat das Bundeswirtschaftsministerium natürlich vor allem die Folgen für Unternehmen im Blick.
An dieser Stelle haben wir beim Wirtschaftsministerium eine Hotline eingerichtet für Unternehmen, die sich darüber informieren können, welche Förderinstrumente, welche Möglichkeiten gibt es bereits. Wir haben uns die unterschiedlichen Branchen angeschaut. Und da sind natürlich einige Branchen deutlich betroffener als andere Branchen, je nachdem, welche Lieferketten es gibt, ob es chinesische Vorprodukte gibt und all die Dinge.
Sagt Katharina Grave, Sprecherin im Bundeswirtschaftsministerium.
Das waren Informationen von Mischa Erhardt. China ist das Ursprungsland des Coronavirus und dort scheint die Zahl der Neuinfizierten zum ersten Mal nach unten zu gehen, zumindest laut offiziellen Meldungen. Axel Dorloff berichtet darüber, wie China seine mutmaßlichen Erfolge im Kampf gegen Corona feiert.
Die Geschichte ist kurios. Die Gefängnisinsassin Huang Denying aus der vom Coronavirus am meisten betroffenen Stadt Wuhan wird vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen. Wie fast 300 weitere Häftlinge ist sie mit dem Coronavirus infiziert, so stellt sich später heraus. Sie setzt sich aber einfach ins Auto und fährt über 1000 Kilometer nach Peking. Eigentlich sollte das gar nicht gehen, weil die Stadt Wuhan streng abgesperrt ist. Doch Huang ist Parteifunktionärin, die wegen Korruption im Gefängnis saß. Chinesische Internetnutzer mutmaßen, dass ihre Kontakte auch jetzt noch so gut seien, dass keine Straßensperre sie aufhalten könne. Die Justizbehörden ermitteln. Gleichzeitig trommelt der Staatssender CGTN weltweit für Chinas Kampf gegen das Coronavirus.
To minimize the spread of the virus, the city with a population 1.3 times that of New York was locked down.
Die Botschaft, China hat konsequent gehandelt und alles getan, um das neuartige Coronavirus einzudämmen und das Epizentrum Hubei zu unterstützen. Dass Behörden und Politiker vorher wochenlang die Entwicklung ignoriert, weggedrückt und sogar warnende Ärzte bestraft haben, wird nicht erwähnt.
It is a special war between humans and a new virus. Defending Wuhan is protecting China and the whole world.
Glaubt man den offiziellen Zahlen, geht die Zahl der Neuansteckungen in China tatsächlich zurück. Regierungsberater Zhong Nanshan aus dem Expertenteam der Nationalen Gesundheitskommission. Wir haben vorausgesagt, dass der Höhepunkt zwischen Mitte Februar und Monatsende kommt. Und die Zahl der neu bestätigten Fälle ist wirklich nach dem 15. Februar gesunken. Wir haben auch vorausgesagt, dass die Gesamtzahl zu dieser Zeit bei 60.000 bis 70.000 liegen wird. Auch da ist unsere Schätzung besser als die internationaler Vorhersagen. Es ist nicht zu leugnen, dass China laut offiziellen Zahlen außerhalb der Provinz Hubei kaum noch neue Fälle verzeichnet. Während die Situation in Hubei weiter als sehr schwierig gilt, konnte eine Massenausbreitung im restlichen China bislang verhindert werden. Sichtlich beeindruckt davon zeigte sich Bruce Aylward, Leiter einer WHO-Delegation, die bis Mitte der Woche in China weilte und auch in Hubei war. Im Umgang mit einer zuvor unbekannten Virusinfektion hat China eine uralte Strategie angewendet, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern: die Abriegelung ganzer Gebiete. Das Land hat Maßnahmen zur Eindämmung einer Krankheit ausgerollt, die es in dieser ambitionierten, flinken und aggressiven Form zuvor noch nie in der Geschichte gegeben hat. Wenn wir uns die tatsächliche Verlaufskurve der Ansteckungen angucken und die Kurve, wie es hätte kommen können, dann haben vermutlich Hunderttausende Chinesen davon profitiert.
Tremendous effort.
Was man Bruce Aylward und seinem WHO-Team in Wuhan genau gezeigt hat, hat er nicht erwähnt. Es darf aber vermutet werden, dass es ähnliche Bilder wie im chinesischen Staatsfernsehen waren. Zahlreiche Krankenpfleger und Ärzte, die sich um einen Patienten kümmern. Motto: Wir haben alles im Griff. Das passt wenig zu einem offenen Brief von Ärzten aus Wuhan, der diese Woche im medizinischen Journal The Lancet veröffentlicht wurde. Darin beschreiben die Ärzte dramatische Probleme und Überlastung in der medizinischen Versorgung und fordern internationale Unterstützung. Die gab es jetzt in anderer Form. Gestern war der Präsident der Mongolei, Khaldmar Buthalga, zu Besuch in Peking. Als zweiter Staatschef seit Ausbruch der Corona-Krise. Beim Zusammentreffen mit China-Staats- und Parteichef Xi Jinping übergab er einen Gutschein über 30.000 mongolische Schafe. Ein Geschenk für das chinesische Volk im Kampf gegen das Coronavirus, so hieß es.
Axel Dorloff berichtete. Jetzt gibt's die aktuellen Kurzmeldungen des Tages. Die USA wollen morgen ein Friedensabkommen mit den Taliban unterzeichnen. Silke Dietrich.
In dem Abkommen sollen verschiedene Punkte festgelegt werden. Es soll einen Zeitplan geben für den Abzug der US-Truppen. In der ersten Phase, die schon bald beginnen soll, würden mehr als 4.000 US-Soldaten aus Afghanistan abziehen. Die Taliban kämen damit ihrem Ziel ein bedeutendes Stück näher. Sie wollten von Anfang an, dass die ausländische Besatzung, wie sie es nennen, ein Ende hat. Dafür sollen sie garantieren, dass Afghanistan kein Rückzugsort mehr für internationale Terrorgruppen wird. Das war ja der Grund, warum die USA einmarschiert sind, weil die Taliban Osama bin Laden Schutz geboten hatten. Mehr als ein Jahr lang hatten die USA mit den Taliban verhandelt. Nun sollen bald erste Gespräche stattfinden, in denen die Afghanen selbst über ihre Zukunft entscheiden sollen. Dabei sollen afghanische Politiker, Menschen aus der Zivilgesellschaft sowie die Taliban an einem Tisch sitzen. Oberstes Ziel sei es für alle, einen landesweiten Waffenstillstand zu erreichen.
Der mutmaßliche Hauptverdächtige im Mordfall von Walter Lübcke soll an einem weiteren Anschlag beteiligt gewesen sein. Peter Hornung berichtet.
Es geht um einen Fall aus dem Jahr 2003. Damals war auf einen Lehrer in Kassel ein Anschlag verübt worden. Der 48-Jährige stand gerade in seiner Küche, als kurz vor 6 Uhr morgens ein Projektil das Fenster und einen Rollladen durchschlug und den Mann nur knapp verfehlte. Der Mordversuch war den Ermittlern bei der Überprüfung ungelöster Fälle mit möglichem rechtsextremistischem Hintergrund aufgefallen. Nach Informationen von NDR und Spiegel fanden Polizisten auf einem Laptop von Stefan E. eine im Jahr vor dem Anschlag angelegte verschlüsselte Datei mit dem Namen des damaligen Opfers. Darin waren auch Adresse und Hinweise auf seine Funktion in einer antifaschistischen Organisation und in einem Bündnis gegen Rechtsextremismus gespeichert. Die Bundesanwaltschaft bestätigte auf Anfrage das Verfahren, es handelte sich aber lediglich um einen Anfangsverdacht. Der Anwalt von Stefan E. weist die Vorwürfe zurück, das Verfahren sei ihm nicht bekannt. Gegen E. wird derzeit eine Anklage im Mordfall Lübcke vorbereitet, die demnächst vorliegen soll.
In Hongkong ist der China-kritische Zeitungsverleger Jimmy Lai verhaftet worden. Birgit Eger.
Die Polizei nahm Lai am Morgen in seinem Haus fest. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr am 31. August an einer illegalen Versammlung teilgenommen und einen Journalisten eingeschüchtert zu haben. An diesem Tag fand in Hongkong eine anfangs friedliche Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern statt. Trotz Verbots zogen die Menschen zum Regierungsviertel, um gegen das geplante Auslieferungsgesetz und die Verhaftung von Demokratieaktivisten zu protestieren. Anschließend kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Der 71-jährige Jimmy Lai unterstützt seit Jahren die Demokratiebewegung. Nach einem China-kritischen Zeitungskommentar vor 25 Jahren musste er seine Unternehmen in Festlandchina schließen. 1995 gründete er auch die Zeitung Apple Daily, eine Hongkonger Boulevardzeitung, die als eine der wenigen den Ruf hat, noch unabhängig und kritisch zu berichten. Im Rahmen der Polizeiaktion wurden am Morgen auch drei Politiker aus dem Pro-Demokratie-Lager verhaftet. Ihnen wird auch die Teilnahme an der nicht genehmigten Demonstration Ende August vorgeworfen.
Der Wahlkampf in den USA hat jetzt schon $1 Milliarde gekostet. Thorsten Teichmann.
Die Milliardäre im Rennen verderben die Preise. Nach aktuellen Zahlen von Marketinganalysten in den USA hat der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, jetzt schon 538 Millionen US-Dollar allein für seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten ausgegeben. Unter anderem für Radio- und Fernsehwerbung und für eine Anzeige auf einem der größten Bildschirme an der Südspitze des Times Square in New York. Ein zweiter Kandidat, der Wahlkampfmittel weitgehend aus eigener Tasche zahlt, ist der Investmentfondsmanager Tom Steyer. Weitgehend unbekannt, aber er kommt auf Ausgaben von $186 Millionen. Auch das stellt alle anderen Mitbewerber bei den Demokraten und selbst die Ausgaben der Trump-Kampagne in den Schatten. Zusammengenommen hat der Wahlkampf schon jetzt 1 Milliarde US-Dollar verschlungen. Und das ist noch nicht das Ende. Eine Entscheidung über die Kandidatur bei den Demokraten fällt womöglich erst beim Parteitag im Juli. Dann beginnt der eigentliche Wahlkampf und der geht bis November. Von den Ausgaben profitieren Firmen wie Google und Facebook, Fernsehsender wie NBC und indirekt auch Einzelpersonen. So hat die Trump-Kampagne der Beratungsfirma des eigenen Kampagnenleiters Brad Pascal bisher 6,5 Millionen US-Dollar überwiesen. Einer Agentur, in der Pascal im Aufsichtsrat sitzt, gut 4 Millionen Dollar.
Das Finanzministerium erhält Milliarden von der Bundesbank. Ursula Mayer.
Rund 5,9 Milliarden Euro sind es, über die sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD freuen kann. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor und viel mehr als Berlin aus Frankfurt erwartet hatte. Bei der Vorstellung des Bundesbank-Geschäftsberichts erklärt Bundesbankpräsident Jens Weidmann:
Den Gewinn haben wir heute in voller Höhe an den Bund überwiesen und er soll nach dem Haushaltsplan 2020 im Umfang von 2,5 Milliarden der Haushaltsfinanzierung dienen. Der verbleibende Betrag ist für die Schuldentilgung vorgesehen.
Warum die Überweisung dieses Mal so hoch ausfällt? Das führt Weidmann in erster Linie darauf zurück, dass die Bundesbank selbst weniger Geld zurückbehalten muss, um etwa für Änderungen bei der Geldpolitik gewappnet zu sein. Gleichzeitig profitiert die Bundesbank weiterhin davon, dass ihr die Geschäftsbanken Strafzinsen zahlen müssen, wenn sie dort überschüssiges Geld über Nacht verwahren. Allein das spülte im vergangenen Jahr wieder Milliarden in die Kasse.
Und damit schauen wir auf die Börse. In New York steht der Dow Jones bei 25.409 Punkten. Mehr von Claudia Werle.
Was für eine Woche. Ausverkaufsstimmung an der Börse. Der DAX fast 4% im Minus. Er fällt auf 11.890 Punkte. Da werden ungute Erinnerungen wach an die Zeiten der Finanzkrise. Dieses Mal geht es um die Ausbreitung des Coronavirus. Nicht das Virus selbst ist das Problem, sondern es sind die wirtschaftlichen Folgen, die mit der Ausbreitung verbunden sind. Schulen werden geschlossen, große Messen abgesagt, wie etwa der Autosalon in Genf. Die Sorge ist groß, dass über kurz oder lang in großem Stile Lieferketten unterbrochen werden. Wenn wichtige Teile fehlen, dann hat das Auswirkungen auf die Produktion. Der Chef von BASF, Martin Brudermüller, zeichnet bei der Vorlage der Jahreszahlen ein recht düsteres Bild. Er erwarte nicht, dass die Corona-Effekte im Jahresverlauf vollständig ausgeglichen werden können, sagt er. BASF-Aktien 5% im Minus. Die Deutsche Post stellt den Bau ihres Elektrotransporters ein und streicht ihre Gewinnpläne für das laufende Jahr zusammen. Die Aktien der Deutschen Post 5% im Minus. Und diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. ThyssenKrupp versucht unterdessen einen Neuanfang. Der in finanziellen Nöten steckende Industriekonzern verkauft seine Aufzugsparte. Dadurch fließen mehr als 17 Milliarden Euro in die Firmenkasse. An der Börse wird das mit gemischten Gefühlen gesehen. Einerseits braucht der Industriekonzern dringend Geld, um sich neu aufstellen zu können. Andererseits gehört die Aufzugsparte bislang zu den wenigen Gewinnbringern. Eine solche Perle lässt sich nur einmal verkaufen.
Claudia Werle war das mit der Börse. Wer einen VW Diesel fährt, der kann jetzt aufatmen. Nicht wegen der Abgase, sondern wegen der Abgasaffäre. Nach langem Hin und Her haben sich nämlich VW und Verbraucherschützer doch auf eine Entschädigung geeinigt. Bestimmte Kunden können bis zu 6.200 Euro bekommen. Aber sie sollten sich das genau überlegen. Warum, berichtet Frank Capellan.
Mehr als eine Viertelmillion geprellter Dieselkunden wird entschädigt. Durchschnittlich sollen die Käufer von manipulierten Fahrzeugen 15% des Kaufpreises erstattet bekommen. Je nach Alter und Modell ihres Autos sind das 1.350 bis 6.257 Euro.
Zu mehr war unser Partner leider nicht bereit.
Beklagt Klaus Müller, Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, der die Musterfeststellungsklage gegen den Wolfsburger Konzern angestrengt hatte. Dass er mehr erhofft hatte, ist nicht zu überhören. Denn längst nicht alle im Klageregister erfassten VW-Fahrer erhalten ein Vergleichsangebot. Wer nach dem 31. Dezember 2015 einen Diesel kaufte oder zum Zeitpunkt des Kaufs seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hatte, geht leer aus. Dennoch sehen die Verbraucherschützer genügend Gründe, den Vergleich anzunehmen.
Das Volkswagen-Angebot ist nicht großzügig, liegt aber im Rahmen der bisher in Individualvergleichen erzielten Summen.
330.000 VW-Kunden hatten auf eine Entschädigung über die Klage des Verbandes gehofft. Tatsächlich werden jetzt nur etwa 260.000 von VW getäuschte Geld bekommen. 30 Milliarden Euro hat der Dieselbetrug VW bereits gekostet. Vor allem Klagen und Strafzahlungen in den USA schlugen zu Buche. Mit dem heute gefundenen Vergleich könnte noch einmal eine knappe Milliarde obendrauf kommen. Unter dem Strich hätte es deutlich teurer werden können. Hiltrud Werner, Rechtsvorständin des Konzerns, spricht daher von einer fairen und praktikablen Lösung.
830 Millionen sind auch für einen Konzern wie Volkswagen eine schmerzhaft hohe Summe. Aber es ist die beste Lösung für Volkswagen und die deutsche Justiz und auch unsere Kunden.
Klar ist, dass VW nun für die Abwicklung der Entschädigung gerade stehen muss. Wichtig für die Kunden, wer das Angebot von einem Anwalt überprüfen lassen will, muss die Kosten dafür nicht selbst tragen. VW-Vorständin Werner verspricht die Aussicht auf baldige Zahlungen.
Wir arbeiten jetzt an einer Plattform. Dort können die Kunden sich informieren und werden ein auf ihr Fahrzeug zugeschnittenes Angebot erhalten. Ich denke, das wird circa Ende März der Fall sein.
Wer nicht zufrieden ist, hat die Möglichkeit, auf eigene Faust weiter zu prozessieren. Es geht gewissermaßen um den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach. Verbraucherschützer Klaus Müller allerdings will den Kunden da keinerlei Empfehlung geben.
Sie haben die Wahlfreiheit und können jetzt entscheiden, ob Sie schnell und unkompliziert zu Ihrem Geld kommen möchten oder ob Sie individuell weiterklagen wollen.
Rechtsanwalt Arndt Kempkens rechnet damit, dass die Mehrheit der VW-Kunden am Ende zuschlagen wird. VW dürfte damit wohl mit einem blauen Auge davonkommen, meint er gegenüber dem Sender NTV.
Ich habe so aus meiner Praxis die Erfahrung gemacht, dass viele im Grunde genommen jetzt einen Schlussstrich ziehen wollen.
Bis zum 20. April müssen die Betroffenen in jedem Fall entscheiden, ob sie das Vergleichsangebot von VW annehmen wollen.
Frank Kapellan berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Das Tempolimit ist für Andreas Scheuer vermutlich das, was die Pkw-Maut für viele Bürger war. Nämlich ein Thema, mit dem man öfter behelligt wurde, als einem lieb ist. Nun behelligt das Umweltbundesamt den Verkehrsminister erneut mit eben jenem Tempolimit. Dieses Mal mit neuen Zahlen. Wenn man in Deutschland nämlich nicht schneller als 120 km/h fahren dürfte, dann würde das CO2 einsparen. Und wie viel genau, berichtet Grit Lichtblau.
Pkw und leichte Nutzfahrzeuge haben auf deutschen Autobahnen im Jahr 2018 etwa 39 Millionen Tonnen CO2 verursacht. Eine Zahl, die nach Ansicht des Umweltbundesamtes in Dessau leicht reduziert werden kann mit einem Tempolimit, so Oberpräsident Dirk Messner.
Wir haben herausgefunden, dass wenn wir ein Tempolimit von 130 umsetzen würden, dann hätten wir eine Einsparung von 1,9 Millionen Tonnen jährlich. Wenn wir 120 Tempolimit durchsetzen könnten, hätten wir eine Einsparung von 2,6 Millionen Tonnen. Und bei einem Tempolimit von 100 Stundenkilometern kämen wir sogar auf eine Einschränkung der Emissionen um 5,4 Millionen Tonnen. Und das ist signifikant.
Dieses Tempolimit könnte schnell umgesetzt werden, so Messner.
Wir machen hier in manchen Bereichen interessante Fortschritte. Wir bauen die Erneuerbaren aus, da geht es also nach vorne. Wir sehen im Straßenverkehr, dass der Straßenverkehr bisher keine Beiträge geleistet hat zum Klimaschutz. Deswegen müssen wir hier vorankommen. Und hier haben wir es mit einem Instrument zu tun, das günstig ist, sofort wirkt und auch noch weitere positive Nebeneffekte wie Verkehrssicherheit und Lärmschutz impliziert.
Zudem wäre ein Tempolimit im Vergleich zu anderen geplanten Maßnahmen für einen besseren Klimaschutz ohne große Mehrkosten umsetzbar.
Das Verkehrsministerium plant, was wir sehr richtig finden, einen Teil des Güterverkehrs, was wir schon lange diskutieren, auf die Schienen zu verlagern und auch auf die Binnenschifffahrt. Und wenn wir das machten, dann würden wir da in etwa 2 Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen. Das ist eine interessante Größenordnung. Das dauert aber etwa 10 Jahre, bis die Infrastrukturen entstehen und kostet mehrere Milliarden Investitionen. Also der Vorteil beim Tempolimit ist, es wirkt sofort und kostet nichts.
Das Umweltbundesamt selber empfiehlt ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde.
Und es scheint in der Bevölkerung auch eine Legitimation dafür zu geben, eine Akzeptanz dafür zu geben. Deswegen sind wir auf 120 ausgerichtet. Das Uber empfiehlt das auch schon seit langer Zeit, seit gut 20 Jahren nämlich. 100 wäre wahrscheinlich eine Diskussion, die für große Unruhe in der Bevölkerung sorgt. Aber wir haben diese Zahlen mit hinzugenommen, um einfach das Portfolio der Möglichkeiten für Klimaschutz deutlich zu machen. Die Gesellschaft kann diese Dinge diskutieren und voranbringen.
Nachfrage in Dessau. Was halten die Autofahrer hier von einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen?
Nicht viel.
In der Umwelt zuliebe ist es schon gut. Ich würde es schon begrüßen.
Nur angebracht wäre es an sich eigentlich schon.
Wenn es die Verkehrsverhältnisse zulassen, fahre ich gerne schneller als 130 Kilometer.
Ja, es muss ja nicht 130 sein. 150 wäre ja vielleicht ein Anfang oder so.
130 ist okay. Also wenn es kommt, ich bin dafür eigentlich.
Ich bin Berufskraftfahrer. Ja, 130, 140 reicht auch.
Ist mir egal. 130 reicht eigentlich aus.
Deutschland hat insgesamt mehr als 25.700 Autobahnkilometer. Etwa 70% davon sind ohne Geschwindigkeitsbegrenzung.
Grit Lichtblau berichtete. Und damit kommen wir jetzt zur Presseschau mit Tobias Zien.
In den Kommentaren geht es hauptsächlich um die Lage in Syrien. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen schreibt: Die jüngste Eskalation in Syrien hat der türkischen Regierung vor Augen geführt, wie isoliert sie ist. Die russische Führung, mit der Ankara lange eng zusammenarbeitete, steht zu Assad. Die westlichen Verbündeten halten sich ebenfalls zurück. Erdogan hatte den Westen in den vergangenen Jahren immer wieder vor den Kopf gestoßen, in der Annahme, dass die Türkei wichtig genug ist, sich ihre Partner je nach Notwendigkeit aussuchen zu können. Ähnlich sieht es die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Der Schock in der Türkei sitzt tief. Sie reagiert orientierungslos. Erdogan vollzieht eine Kehrtwende. Plötzlich wendet er sich wieder der NATO zu. Er will den Beistand des Westens erzwingen. Dass NATO-Generalsekretär Stoltenberg eilig einen Sondergipfel einberief, kann man als Solidaritätsadresse an Ankara lesen. Vor allem aber ist es ein Beleg dafür, dass Erdogans Drohung, Geflüchtete ziehen zu lassen, verfängt. Deutschland, die EU, die NATO. Alle ernten nun die Früchte des türkischen Eroberungskrieges in Syrien, kommentiert die Nordwestzeitung aus Oldenburg und führt aus: Sie haben dem neo-osmanischen Wahn der Türken dort viel zu lange freie Bahn gelassen, wohl in der Hoffnung, dem russischen Einfluss in Damaskus etwas entgegenzusetzen. Doch das ging spektakulär schief. Die Türkei ist inzwischen Schutzmacht islamischer Terroristen aller Farben. Für die Ulmer Südwestpresse ist der russische Präsident Putin die bestimmende Figur der Szenerie in Syrien. Denn ohne dessen Zustimmung und Hilfe wäre Syriens Machthaber Assad nicht handlungsfähig. Natürlich blicken die Zeitungen auch auf die Ausbreitung des Coronavirus. Die Süddeutsche Zeitung mahnt zur Besonnenheit. Panik wäre jetzt jedenfalls die falsche Reaktion, auch wenn die Fallzahlen steigen. Schon frühere Epidemien haben gezeigt, dass übersteigerte Angst fataler sein kann als das Virus. Wenn die Wirtschaft erlahmt und Handelswege blockiert sind, werden lebensnotwendige Güter knapp, Medizin- und Pharmaprodukte etwa. Es wäre schlimm, wenn Patienten und andere bedürftige Menschen sterben, weil sich der Rest der Menschheit einigelt. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe meinen: Wenn jeder Einzelne die Sicherheitsempfehlungen der Gesundheitsbehörden umsetzt und sich damit als potenzielle Infektionsquelle aus dem Rennen nimmt, kann sich das Virus nicht lawinenartig ausbreiten. Und genau darauf kommt es jetzt an.
Vielen Dank, Tobias Zien, für die Presseschau. Ja, und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.